Er hat ja seinen eigenen Vater nie wieder gesehen.
Es war so absurd, dass dieser Mensch nicht mehr da ist. Er war der Jüngste aus unserer Freundesgruppe und der Glücklichste aus unserer Freundesgruppe. Und dann war das auch so, ich glaube, der schlimmste Schmerz, den ich je gespürt habe. Und wirklich so mein Boden ist unter meinen Füßen weggerissen worden und ich wusste irgendwie gar nicht mehr, wo oben und unten ist.
Dann habe ich meinen Onkel angerufen. Man so, niemand begräbt meinen Opa, bevor mein Vater nicht da ist. Mein Vater ist auch der älteste Sohn. Und mein Onkel war so, es tut mir leid, aber es gibt einen Ritus, ob ihr wollt oder nicht, ob ich will oder nicht, der muss alleine islamisch vor dem nächsten Gebet begraben werden. Und wenn du nicht innerhalb von 3 Stunden da sein kannst, was unmöglich ist, weil der Flug alleine 3 Stunden sind, ist der dann weg. Du kannst nicht abschließen, weil der liegt dann unter der Erde.
Ich habe gemerkt, dass sein Atem flacher wird und flacher und ich dachte mir, passiert sich? Stirbt er jetzt? Was mache ich dann? Ja, und irgendwann war er dann weg, aber es war irgendwie okay.
Was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge von Was würde Baba sagen, dem Nummer 1 Podcast in ganz Deutschland, denn wir versuchen, die Themen anzusprechen, über die einfach viel zu wenig gesprochen wird. Mein Name ist Marcel Brockier und heute, glaube ich auch von der Energy her, wird das mal eine bisschen ruhigere Folge, weil wir über ein ja bisschen deeperes Thema sprechen werden, nämlich Trauer und wieso sich viele Leute mit der Trauer, die sie in ihrem Leben erleben, sei es jetzt privat oder sei es auch durch das, was in der Welt passiert, alleine fühlen und wir in unserer Gesellschaft in Deutschland irgendwie keinen Weg finden, so wirklich dem Thema nahe zu kommen und mit diesem Schmerz umzugehen. Und dafür habe ich zwei sehr tolle Gäste eingeladen.
Hi, ich bin Marisa, also Marisa Bell, und ich freue mich krass, hier zu sein. Ich bin Sängerin und ich arbeite gerade an meinem Album, das heißt Triggerwarnung. Und da sind eher so Themen drauf, die halt triggern sind und darunter halt auch Trauer.
Und du hast einen Song geschrieben, der den Tod von einem guten Freund von dir quasi verarbeitet.
Genau, richtig? Ja.
Vielleicht können wir den nachher einblenden, den gerne. Song, dann können wir da einmal reinhören, weil ich glaube, dass das voll spannend ist und auch danke, dass du da bist und darüber sprechen wirst. Aranya ist auch noch da. Du hast so ein breites Feld an Sachen, was du alles machst und ein Buzzword, das irgendwie ich gelesen hatte und mir dann so dachte, okay, der Begriff klingt für mich erstmal so, dass ich gar nicht weiß, um was es geht. Death Doula. Was ist eine Death Doula?
Eine Death Doula ist quasi ja eine Sterbebegleiterin. Und das heißt, dass ich Menschen am Lebensende begleite. Also in den letzten Monaten, Wochen, Tagen, je nachdem wie lang es ist, bis sie von uns gehen.
Voll spannend, da werden wir auch noch ein bisschen mehr darüber lernen, hoffentlich, wie das Ganze funktioniert. Am Anfang sei gleich mal gesagt, es ist ein Thema, wo wir über Tod sprechen, über viel Schmerz, auch über Suizid. Wir sprechen heute darüber, wenn euch das zu viel wird. Ich bin auch heute fein damit, wenn ihr dann einfach abschaltet und nächste Woche wieder reinhört. Und wenn ihr trotzdem euch das Ganze geben wollt, könnt ihr euch jetzt schon mal so ein bisschen mental darauf vorbereiten, dass es eine bisschen schwerere Folge sein dürfte. Aber warum ist das so? Warum ist es so schwer? Ich bin jetzt schon so am... Mir kommt schon alles hoch. Warum ist es so schwer, über Tod zu reden und Trauer?
Ich sag mal so, es ist oft für viele sehr schwer und es muss nicht so sein, es ist nicht immer so. Also ich bin zum Beispiel in einer Bubble, wo nur viel und gerne über Totensterben geredet wird. Das heißt, es geht auch anders. Aber warum kommt es so hoch? Ich glaube, es sind so viele Faktoren. Ich glaube, ein großer Faktor ist ja die eigene Sterblichkeit, auch die Angst. Aber auch nicht zu wissen, was wir dann mit diesen Emotionen machen. Oft haben wir nicht gelernt, mit Themen wie Tod und Trauer umzugehen. Und ja, wenn es uns dann irgendwann mal überrascht und wir nicht vorbereitet sind, dann ist es, glaube ich, eine ziemlich logische Folge, dass wir uns damit überfordert fühlen.
Stimmst du zu? Hast du über Tod nachgedacht? Bist du quasi überrascht wurdest davon?
Ich glaube, bevor ich das erste Mal mit einem Todesfall zu tun hatte, hatte ich tatsächlich selbst so Suizidgedanken und habe mich irgendwie einerseits schon mit dem Tod beschäftigt, aber irgendwie auch nicht. Also man stellt es sich irgendwie vor, aber es ist eigentlich trotzdem so weit weg. Bevor ich den Freund verloren hatte, habe ich auf jeden Fall schon ein paar so Todesfälle gehabt, also zum Beispiel auch mit meinem Papa und mit meiner Oma, mein Opa, also es sind schon auf jeden Fall einige Todesfälle gewesen. Aber ich bin auf jeden Fall nicht so gut damit umgegangen, auf jeden Fall. Und jetzt, als mein Freund verstorben ist, habe ich mich das erste Mal so wirklich meine Trauer gestellt und habe das erste Mal wirklich getrauert, weil alle anderen Trauerfälle, vor allem die von meinem Dad oder von anderen Freunden, die habe ich so weit von mir weggeschoben. Einfach aus Angst vor dieser, vor diesem tiefen Schmerz.
Mir ging es ganz genauso. Ja. Mein Opa ist gestorben, ich war so, ja.
Numb einfach.
Numb, ist weit weg.
Ja, voll.
Irgendwas anderes machen.
Ja, komplett. Boah, das ist eine gute Frage, wie habe ich das gemacht? Ich glaube, es hat geholfen, dass ich einen Freund hatte, mit dem ich zusammen trauern konnte, weil wir haben ihn beide verloren. Und ich glaube, das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, das zu fühlen, weil wir konnten das zusammen fühlen und haben uns da auch sehr unterstützt, die, ich glaube, so 3 Monate oder 4 Monate oder vielleicht sogar noch länger, ich glaube immer noch eigentlich. Und ich weiß nicht wieso, aber irgendwas hat das in mir ausgelöst, weil es war so absurd, dass dieser Mensch nicht mehr da ist. Er war der Jüngste aus unserer Freundesgruppe und der Glücklichste aus unserer Freundesgruppe. Und es war so unglaublich absurd, diese Nachricht zu bekommen und zu hören, dass er nicht mehr da ist. Und ich glaube, es hat mich einfach so, so krass umgehauen und alle Gefühle sind auf mich eingeprasselt. Und wahrscheinlich auch die alten Gefühle von zum Beispiel meinem Dad oder so, die kamen dann wahrscheinlich auch noch oben drauf. Und dann war das auch so, ich glaube, der schlimmste Schmerz, den ich je gespürt habe. Und wirklich so mein Boden ist unter meinen Füßen weggerissen worden und ich wusste irgendwie gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Und es ging mir dann eine ganze Weile so und irgendwann ist es ein bisschen leichter geworden. Also ich glaube, ich konnte gar nicht mehr wirklich davor wegrennen, weil ich alles so aufgestaut habe irgendwie.
Klingt das nachvollziehbar?
Ja, voll. Also wenn ich das so höre, denke ich mir auch, wenn man Dinge vor sich wegschiebt, das ist nicht so, dass man so, dass das so ein Personal Fail ist oder so. Das ist es überhaupt nicht. Es bedeutet eigentlich nur, dass du und dein System, dass ihr damit nicht die Ressourcen habt, damit fertig zu werden. Und das ist alles, was es bedeutet. Und wenn es halt dann mit einer Wucht kommt, dann ist es so. Und entweder haben wir gerade die Ressourcen, um uns damit zu halten oder nicht, oder wir suchen uns diese. Aber ich glaube, dass was mir auch ein großes Anliegen ist, ist, dass wir nicht diesen Perfektionismus an den Tag legen. Ne? Wir müssen gut trauern, wir müssen so trauern, das muss dann so aussehen. Und so ist es dann richtig. Also eine Überforderung ist einfach eine Überforderung, weil halt die Dinge, die wir brauchen, gerade nicht vorhanden sind. Und mehr bedeutet das dann auch nicht.
Aber warum sind wir so? Also warum sind wir so, dass wir eigentlich so ein sehr, es gibt wahrscheinlich keine Emotion, die menschlicher ist als Trauer, weil das ja so elementar im Leben ist, dass Menschen leben und dann auch sterben werden. Warum, gerade vielleicht in Deutschland auch, warum schieben wir diese Emotionen so weg und tun so, als ob die nicht da sein darf oder soll?
Ich glaube, es gibt viele Gründe, aber ein gesellschaftlicher Grund, den ich sehe, ist einfach, dass wir sind so drauf fixiert, dass alles immer mehr, besser, schneller, größer wird. Und Trauer ist nun mal so ein bisschen, oder auch Verlust eigentlich, ist einfach mal das Gegenteil. Und wenn wir das nicht zulassen, dann haben wir auch nicht sehr viel Übung darin, uns mit Verlust oder einem irgendwas, dass irgendwas schlechter wird oder geringer wird oder langsamer wird. Also wenn wir damit keine oder nicht genügend Berührung haben und uns nicht genügend darin üben können, dann werden wir das im Akutfall auch nicht als Skill haben.
Voll. Sehe ich auch so. Ich fand es auch krass, dass bei meinem Freund, also als die Beerdigung dann war von Jonas, ist sein Name, da hat er gefragt, ob er frei bekommt und der Arbeitgeber hat ihm nicht mehr freigegeben für die Beerdigung. Und das zeigt irgendwie, wie abgefuckt, sorry, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Okay. Wie abgefuckt dieses System einfach ist und wie krass diese Arbeitergesellschaft ist. So, du hast einen wichtigen Freund verloren und du musst direkt wieder arbeiten gehen. Du hast keine Zeit zu trauern und du kriegst, glaube ich, nur 2 oder 3 Tage frei, wenn es deine engsten Familienangehörigen sind. Aber man sucht sich ja auch voll oft seine Familie selber aus. Und wir haben ihm dann auch irgendwie versucht zu erklären, dass es halt wirklich, wirklich wichtige Person für uns war und er hat trotzdem nicht frei bekommen. Und
in Deutschland ist das ja ganz wie so ein Tabu, so, du sollst einfach nicht trauern, voll, weil du sollst funktionieren und ja. Trauer steht dem Funktionieren irgendwie im Weg. Gibt es da kulturelle Unterschiede? Du kommst also aus dem südostasiatischen Raum, die du festgestellt hast, wie da mit Trauer umgegangen wird, verglichen zu Deutschland, weil ich weiß es in Palästina, ich kann auch gleich noch eine Geschichte dazu erzählen.
Ja, also ich würde sagen, weltweit also viele, viele Menschen, viele Kulturen trauern nicht so gerne. Also ne, es ist jetzt nicht so die Emotion, wo man sagt, juhu, auch weltweit. Ich sehe aber den Unterschied darin, dass es zumindest in meinem Kulturkreis andere ja so Rituale gibt, die viel länger anhalten, um Menschen auch einfach kulturell, manchmal auch religiös, durch diese Phase zu begleiten. Das heißt, du kriegst nicht nur irgendwie, keine Ahnung, einen Tag frei, gehst auf die Beerdigung und das war's dann, sondern es gibt Riten, die nach 7 Tagen nach dem Tod stattfinden, nach 30 Tagen, nach 100 Tagen. Und das ist da immer so punktuell auch einfach schon kulturell diese, ja, wie so Check-ins gibt. Und dass Menschen da auch dazu angehalten sind, über einen längeren Zeitraum verarbeiten zu können. Ganz traditionell kommt noch hinzu, dass der Leichnam quasi im Haus mehrere Tage aufgebahrt wird. Und das heißt, dass auch Familie von Nah- und Fernzeit hat zu kommen, sich zu verabschieden und dass eben ne, mehrere Tage auch Zeit sind, das zu verarbeiten. Es wird auch oft traditionell erwartet, dass man dann nicht arbeitet. Das hat sich mit dem Kapitalismus da auch ein bisschen geändert. Also, ne? Aber zum Beispiel, ich bin viele Jahre in Laos aufgewachsen und da war es so, also vor allem im ländlichen Gebiet, dass die Bauern dann auch nicht gearbeitet haben an den Tagen. Und immer wenn im Kiosk dann ein Kartenspiel gekauft wurde, wusste man, okay, da ist wer gestorben.
Wirklich?
Weil die Menschen dann zusammensitzen und Karten spielen. Es ist was Kommunales. Ich sehe auch, also vor allem in Südostasien ist sehr viel mit einer Familie zusammenkommen, mit Essen verbunden. Ich weiß, das haben wir hier in Deutschland teilweise auch. Ne? Das war, ne? Kaffee und Kuchen. Ne? Aber es findet halt nicht so oft und so lange statt. Und das hilft bei dem Trauern. Und dazu kommt auch, dass wir sehr stark mit unseren Toten in Verbindung bleiben. Das heißt, wir kochen an ihrem Geburtstag oder am Todestag oder an religiösen Feiertagen die Gerichte, die sie gerne gegessen hätten. Also das ist wirklich ein in Erinnerung bleiben und nicht irgendwie, das muss in 3 Tagen durch sein.
Das ist voll schön, wenn es so, weiß nicht, ob das richtige Wort ist, aber ich wollte auch schön sagen, aber
ich finde es auch schön.
Ich glaube, vielleicht hilft das auch bei der Enttabuisierung, dass man auch die Schönheit in solchen Trauermomenten irgendwie erkennen kann.
Ja.
Ich mache mal einen kleinen Ausflug. Es gibt im Grunde genommen in meinem Leben 3 Trauermomente, die jetzt ich so als wenn wir jetzt von Tod sprechen. Trauern kannst du ja auch, wenn du mit jemandem dich von einer langjährigen Freundin getrennt hast oder so.
Auf jeden
Fall. Also im Gehirn werden auch dieselben Areale da angesprochen.
Ja.
Wenn man zum Beispiel Heartbreak hat oder sowas. Mhm. Aber ich spreche jetzt in dem Fall von Todesmomenten. Für den ersten Moment habe ich das Gefühl, war ich einfach zu jung, als meine deutsche Oma gestorben ist. Da war ich 10. Und ich erinnere mich wirklich einfach nur, meine Mutter kam nach Hause aus Niederbayern und meinte so, Oma ist tot.
Boah, das check ich so mit diesem, man ist zu jung.
Und aber ich habe das so,
checkt's gar nicht.
Die war dann einfach nicht mehr da, aber ich habe die eh nicht so viel gesehen, deswegen war das so, okay.
Ja.
Und den ersten richtigen Trauermoment, den ich mitbekommen habe, wo ich aber selber nicht getrauert habe, war, als mein Opa gestorben ist in Palästina. Und das war eine ganz, ganz komische Erfahrung, weil ich habe in Amerika gewohnt, bin zurückgekommen und mein kleiner Bruder ist damals in mein Zimmer gezogen. Das heißt, ich hatte kein Zimmer mehr zu Hause und habe damals auf der Couch geschlafen. Und dann irgendwann um 4 Uhr morgens klingelt auf einmal das Handy von meinem Vater. Mein Vater hat so Der Pate als Handymusik.
Nein.
Ja, ja. Klassisch cool. Irgendwie.
Sweet.
Und ich dachte mir so, warum klingelt um 4 Uhr morgens sein Handy? Das ist ja voll die, so voll die komische Uhrzeit. Und ich habe halt einen leichten Schlaf und dann wache ich auf und höre, wie mein Vater so gar nicht so wirklich an sein Handy geht. Okay, Anruf ist vorbei, ruft auf einmal nochmal jemand an. Ich denke mir so, okay, wer ruft um die Uhrzeit an? Mein Vater so im Halbschlaf geht ans Telefon und sieht, dass er einen Bruder angerufen hat, also mein Onkel. Und ich höre, dass mein Onkel übers Telefon sagt, Baba ist gestorben, also mein Opa. Und ich erinnere mich, dass mein Vater das gar nicht gecheckt hat, weil er so im Halbschlaf war. Und dann ruft mein Onkel nochmal an. Diesmal ein anderer Onkel. und sagt so, ja, du musst so schnell wie möglich herkommen, weil im Islam ist ja so, die Toten müssen so schnell wie möglich begraben werden, meistens sogar so vor dem nächsten Gebet noch. Und aber wir leben ja in Deutschland, so wie auch viele, viele von euren Eltern da draußen. Die haben ja keine so, die sind ja auch aus ihrer Community rausgerissen. Also es gibt dieses so Kommunale, was du ja gesagt hast, wo man so, man hat seine Leute um sich rum. Das hast du ja, wenn du so erste, zweite Generation bist. Du bist ja weg von denen. Das heißt, du hast keine Familie um dich rum, mit denen du gemeinsam trauerst. Weil die sind ja ganz woanders. Nee, ich war 22. Eigentlich hätte ich ja auch trauern sollen, aber weil ich das Gefühl hatte, mein Vater weiß auch nicht, wie er trauern soll, weil das auch für ihn der erste Moment war, ist in so einen Schockzustand gegangen. Und dann bin ich in den funktionalen Zustand gegangen, weil ich mir dann dachte, okay, ich muss jetzt für ihn funktionieren, weil wir müssen, der muss da so schnell wie möglich hin. Der braucht Flüge, der muss bei seinem, und dann auch wieder, das ist wieder das die Krux daran, der muss bei seinem Arbeitgeber anrufen und sagen, ey, ich bin jetzt erstmal ein paar Tage nicht da.
Ja.
Und du hast ja keine Ahnung, wie das funktioniert.
Voll.
Und mein Vater war im Schockzustand, da habe ich auch das ganze Haus so aufgeweckt, meine Schwester auch, Schockzustand, mein kleiner Bruder war noch sehr jung zu der Zeit. Und meine Mutter auch so funktional, so okay, Sachen packen, okay, wie kommen wir zum Flughafen? Und dann hast du ja, du musst den nächstbesten Flug nehmen. Du kannst nicht 3 Stunden vorher einen Flug buchen.
Ja.
Also diese ganzen Sachen war dann auf einmal so Funktionsmodus. Und dann habe ich, also ich wusste damals auch nicht genau, wie das funktioniert mit Trauer und Begräbnis. Dann habe ich meinen Onkel angerufen. Man so, niemand begräbt meinen Opa, bevor mein Vater nicht da ist. Mein Vater ist auch der älteste Sohn. Und mein Onkel war so, es tut mir leid, aber es gibt einen Ritus und ob ihr wollt oder nicht, ob ich will oder nicht, der muss alleine islamisch vor dem nächsten Gebet begraben werden. Und wenn du nicht innerhalb von 3 Stunden da sein kannst, was unmöglich ist, weil der Flug alleine 3 Stunden sind, ist der dann weg. Und dann ist mein Vater da trotzdem, habe ich ihn zum Flughafen gebracht und hat auch relativ schnell einen Flug dahin bekommen. Und für meinen Vater, der hat mir das dann im Nachhinein erzählt, der meinte, das war so ein komisches Erlebnis.
Das glaube ich.
Weil er hat ja seinen eigenen Vater nie wieder gesehen.
Wie viel Zeit hätte er gehabt vor dem nächsten Gebet?
Ein paar Stunden. Also wirklich nicht viel.
Ja.
Es war,
wie soll man das schaffen?
Es war methodisch unmöglich, quasi rechtzeitig da zu sein. Dann wird dir erst bewusst, wie singulär auch dieser Moment sein kann, weil du hast ja keine Möglichkeit, also keine andere Möglichkeit, da wieder hinzukommen. Also du kannst ja nicht wiederholen, du kannst ja nicht sagen, ich muss dann nochmal früher hinfliegen oder so, weil es ist vorbei, der ist dann begraben. Und dann, ich weiß nicht, es gibt ja auch Leute, die wollen nochmal so diesen letzten Moment haben und dann ist der Moment weg. Und du hast aber nie diesen, du kannst nicht abschließen, weil der liegt dann unter der Erde. Und mein Vater ist dann dahin und in Palästina ist ja so, da gibt es dann diese so, oder in islamischen Ländern oder muslimischen Ländern gibt es ja so 3 Tage, so Trauertage, wo dann so Open House ist, dann kommen Familie, Verwandte, und übernehmen für dich so dieses Funktionieren, weil du sollst auch trauern. Also dann sitzen die Familien so im Kreis und dann kommen Leute, mit denen mein Vater 40 Jahre nichts zu tun hatte, so Kindheitsfreunde. Und wünschen denen dann irgendwie, keine Ahnung, alles Gute und beten mit denen. Und dann ist mein Vater das so bewusst geworden, wie weit er von diesem Leben vor Ort quasi weg war. Und auch diese Trauer gar nicht zulassen kann, weil die Leute kommen zu ihm und wollen mit ihm trauern, aber er ist selber in so einem ganz anderen Stadium irgendwie. Und ich merke gerade jetzt auch, ich habe nie so getrauert darüber, weil es auch für mich nochmal weiter weg war, weil mein Opa ist ja nochmal weiter weg von mir als von meinem eigenen Vater. Und das zeigt schon so, wie tabuisiert es ist, weil es auch so, das kann ja, also ich konnte es selber auch nicht zulassen, weil ich war in dem Modus damals, als mein Opa gestorben ist, schon in diesem Funktionieren. Und dann, als mein Vater zurückkam, war es wieder so, wenn ich jetzt noch trauere, was soll er dann machen?
Voll.
Ja, und da habe ich realisiert, so Trauer ist, weil wir auch in Deutschland so in diesem Funktioniermodus nonstop sind, ist dann auch nach diesem Moment irgendwie vorbei. Und dann ist das so eine so vergangene Erinnerung, aber so einen richtigen Umgang hat keiner damit gefunden, habe ich das Gefühl.
Boah, das check ich.
Deswegen kommen wir zur ersten These. ihr könnt ja zustimmen oder auch nicht. These Nummer 1. In unserer Gesellschaft gibt es keinen Platz für Trauer.
Ich würde zustimmen, glaube ich. Ja.
Gibt es nur die Option, die beiden Optionen, zustimmen oder nicht zustimmen?
Du kannst deine eigene Meinung dazu einfach.
Ich sag mal so, es gibt Bubbles. Es gibt Räume, in denen das gut möglich ist. Aber ja, es ist verbreitet eher nicht. Die Möglichkeit zu trauern, die haben wir häufiger als wir denken. Es ist ja nicht nur, wenn eine Person stirbt, dass wir trauern. betrauern auch kleinere Dinge, auch alltägliche Dinge, also alltägliche Verluste. Also die Möglichkeit ist immer da, uns damit auseinanderzusetzen. Ob und wie wir es dann tun, ist dann uns überlassen.
Und nur aus Interesse nochmal, bei Sterbebegleitung lernt man das? Also weil du ja sagst, das ist so freiwillig.
Wie es bei mir war, und ich glaube, so läuft es auch bei vielen Hospizdiensten, ist also, die haben eine Fortbildung, dafür kann man sich anmelden, gibt es vielleicht auch eine kleine Gebühr, die Fortbildung geht dann, keine Ahnung, meistens ein Jahr oder so. Und danach verpflichtet man sich oft für so und so viele Monate, ja, keine Ahnung, für den Hospizdienst dann auch ehrenamtlich tätig zu sein. Und also wie das in meinem Hospizdienst funktioniert, ist, dass wir werden als Ehrenamtliche angefragt. Also zuerst mal wird das Hospizbüro angerufen, zum Beispiel von einem Krankenhaus, wo eine Person eine terminale Diagnose bekommen hat oder Angehörige. Selten ist es die Person selbst tatsächlich. Und dann macht das Hospizbüro einen Ersttermin aus, besucht die Person, guckt, wie so die Stimmung, Chemie, hat die Person überhaupt Bock? Weil manchmal rufen die Krankenhäuser einfach an und sagen, hier, wäre mal gut, und die Person ist so, hä? Also Consent. Mhm. Und dann gucken sie einfach im ehrenamtlichen Pool, wer ist verfügbar, wer würde vielleicht gut passen. Dann fahren wir dann hin, um die Person kennenzulernen. Und wenn es passt, dann treffen wir uns einfach weiter. Und wenn es nicht passt, dann... Aber meistens passt es. Die haben schon, also in meinem Hospizdienst, eigentlich ein gutes Händchen dafür.
Cool. Mir würde noch einfallen, vielleicht für Jugendliche, so Portale wie Jugendnotmail. Da kann man sich auf jeden Fall auch hinwenden, wenn man trauert.
Wir haben jetzt so quasi ganz viel so deine so professionelle Sicht quasi drauf. Wie ist denn deine persönliche Geschichte? Ich glaube, du hast ja quasi Sterbebegleitung für deinen eigenen Vater gemacht. Wie ist das abgelaufen? Ich habe keine Ahnung, wie der Prozess ist, und wie war das für dich, so nah dran zu sein?
Ich war in einem Kontext, wo ich und meine Mutter meinen Vater Vollzeit 24 Stunden gepflegt haben. Das war sehr anstrengend. Also wir haben beide das Jahr, glaube ich, kaum geschlafen. Klar, es gab auch schöne Momente, aber ich war auch in dem Jahr voll im Funktionsmodus. Also ich glaube, diese ganzen, wie man sich das so vorstellt, so ganz, so ganz diepe Gespräche am Sterbebett etc., das hatten wir nicht. Ich hatte nicht die Kapazität dafür.
Glaube ich.
Und von daher habe ich jetzt auch keine so guten Erinnerungen dran. Ich bereue nichts, aber es war anstrengend, und es ist auch nicht schön zu reden. Letztendlich ist aber mein Vater sehr friedlich gegangen, und ich war dabei, und ich glaube, das war nochmal ein sehr schöner Moment. Ich war auch ein bisschen überfordert. Ich weiß noch, ich habe gemerkt, dass sein Atem flacher wird und flacher, und ich dachte mir, passiert sich? Stirbt er jetzt? Was mache ich dann? Und es war so, okay. Und ich habe mich dann neben ihn ins Bett gelegt und habe ihn einfach die ganze Zeit so angestarrt, so von wegen, was passiert jetzt? Und und irgendwann war er dann weg, hat auch nicht mehr geatmet, also nicht für mich hörbar, merkbar. Aber es war irgendwie okay, und ich glaube, was mir nochmal geholfen hat in dem Moment, war zu wissen, also er wollte, dass ich dabei bin, wenn er stirbt. Das war irgendwie sein größter Wunsch, und es war schön, dass es dann auch so passiert ist. Es gab auch einen Moment, wo er irgendwie so innerlich, hatte ich das Gefühl, sehr mit sich gerungen hat. Er hatte so wie als ob er mit irgendwas hadert oder vor irgendwas vielleicht Angst hat oder so. Und ich habe ihm ganz instinktiv den Kopf gestreichelt. Und daraufhin hat er sich entspannt. Und dann ist er auch gegangen. Und ich fand das einfach auch so krass, was diese kleine Bewegung ausgemacht hat. Ich war sehr zögerlich, weil ich meine, das ist mein Vater, das ist immer der große Starke gewesen. Jetzt bin ich hier und mache hier Tätschel. Das war so absurd, aber es war auch das Richtige. Und ich habe einfach, glaube ich, in dem Moment auch gemerkt, wie viel in diesen Momenten selber, ja, Emotionen, Instinkt auch läuft. Auch etwas, was ich Energie nennen würde. Und ich glaube, diese Erfahrung hat mir auch dann später bei der Sterbebegleitung sehr geholfen.
Hattest du, es war ja Sterbebegleitung als Vollzeitjob und das ist ja auch eine Form von Funktionieren, weil du ja gesagt hast, ihr habt den eigentlich die 24 Stunden gepflegt. Gab es denn dann Raum zum Trauern? Also bist du quasi überhaupt in diesen Trauermodus gekommen oder weil du ja immer in diesem Funktionsmodus warst?
Ja, ich hatte keine Zeit zu trauern. Also ich, gar nicht. Also ich bin von einem Arzttermin zum anderen gerannt, habe dann noch die Nachtschicht geschoben und Admin geklärt und meine Mutter hat dann so den frühen Morgen und den Tag so übernommen. Und auch danach hatte ich keine Zeit zu trauern. Also ich war für alles verantwortlich, Bürokratie, Orga, Beerdigung, eine Rede, lalala. Und natürlich, ne, die ganzen Zu- und Angehörigen da irgendwie mit einbeziehen, informieren. Das war ein sehr hoher administrativer Aufwand, während sowie auch danach. Das heißt, zum Trauern bin ich erst viel später gekommen eigentlich.
Wie krass ist das, wenn du gerade einen geliebten Menschen verlierst, dann irgendwie alle Leute informieren musst, die Beerdigung planen musst und. Das finde ich krass auf jeden Fall. Da gibt es wahrscheinlich nicht so die Hilfe, oder? Dass das Leuten irgendwie abgenommen wird oder so.
Ich glaube, es kommt drauf an, wie die Person vernetzt ist, ne? Wie die Familie ist, wer da einspringen kann, mag, die Kapazitäten hat. Wie stark die Person auch schon vorgesorgt hat. Manche machen das ja wirklich, ne, alles beim Bestattungsunternehmen, alles durchgetaktet, Songs ausgesucht.
Ach krass.
Alles. Krass. Und ja, bei anderen ist es dann so, der Hühnerhaufen ist in Aufruhr und was machen wir jetzt? Traditionellen Riten, die haben sich ja auch entwickelt über die Zeit und das hat auch alles seinen Sinn. Das wird über mehrere Schultern verteilt. Und es gibt einfach, ja, schon ein gewisses Prozedere, wo Leute nicht immer selbst alles neu entscheiden müssen, sondern dass sie da durchgeleitet werden.
Okay.
Und das kann sehr hilfreich sein, aber, ne, wie in dem Beispiel mit deinem Opa, das kann auch manchmal dann, ne, wenn die Familie woanders wohnt, das kann Dinge auch schwierig machen.
Hast du das Gefühl, du hast dir deinen Raum zu trauern einfach selbst geschaffen, indem du das in deiner Musik aufarbeitest?
Ich glaube, einen Monat später oder so, nach der Beerdigung, hatte ich eine Session, und um halt an meinem Album zu arbeiten. Und dann, ich war gar nicht ready. Ich war überhaupt nicht ready. Und wir haben erstmal über was ganz anderes geschrieben und das hat gar nicht so wirklich geflowt, weil ich in meinem Kopf ganz woanders war. Ich glaube, ich habe dann auch geweint oder so. Irgendwas war. Und dann haben die beiden mich, also die zwei Writerinnen, haben mich dann gefragt, was eigentlich mit mir los ist. Und dann habe ich mich geöffnet, dass ich irgendwie ein bisschen dizzy im Kopf bin, gerade weil ich einen Freund verloren habe. Und dann waren sie so, ja, dann lass doch darüber schreiben. Ich war so, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall werde ich jetzt darüber schreiben. Ich brauche erstmal so 2 Jahre, bis ich das verdaut habe und dann vielleicht schreibe ich darüber. Und dann haben die mich einfach nur, die waren richtig sneaky unterwegs. Die haben dann so gefragt, ja, wie war er denn so? Erzähl mal was von ihm. Dann habe ich so erzählt, dass er super gerne Hemden getragen hat und immer voll das krasse Parfüm hatte und so eine cute Narbe auf der Oberlippe und dass er so immer, wenn wir zusammen feiern waren, dass er direkt zur Tanzfläche gerannt ist und sowas und habe so kleine Sachen erzählt von ihm. Und ich glaube, die eine hat mich gefragt, die andere hat so mit aufgeschrieben und dann stand irgendwie so die erste Strophe oder sowas und dann haben die mir das vorgelesen und ich war so, was ist hier gerade passiert? So, hä? Und ich hab das dann gehört und ich musste direkt weinen. Und es war eine sehr, sehr, sehr krasse Session. Die hat mir auf jeden Fall auch nochmal gezeigt, wie krass Healing Musik ist und wie krass, also was für ein krasses Ventil das eigentlich ist. Also man sagt das immer so, ja, Musik ist ein Ventil, aber for real. Also das war crazy, so die Therapie-Session. Und ich konnte den Song dann auch nicht einsingen bei der Demo, weil ich halt komplett fertig war so. Und dann musste die Writerin den Song auch für mich einsingen, weil ich es gar nicht gepackt habe. Und dann haben wir mehr geschrieben und mehr und mehr. Und ich bin noch so dankbar, dass die mir dabei so geholfen haben, weil alleine hätte ich das niemals geschafft. Das war viel, 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 viel zu frisch. Und als der Song dann fertig war, also wir haben den noch an dem Tag fertig geschrieben, wir haben den noch 100 Mal im Auto gehört und geweint und wir waren so proud darauf. Es hat mir auf jeden Fall sehr krass geholfen beim Trauerprozess, das alles so runterzuschreiben, ihn aber auch trotzdem so am Leben zu halten, indem ich darüber singe, so, dass er immer so zur Tanzfläche gerannt ist oder ja, irgendwie, es war crazy healing auf jeden Fall. Aber es war nicht meine Idee. Dazu, ja.
Aber es hat geholfen.
Es hat sehr geholfen. Sehr.
Wollen wir mal reinhören? Ist der auf Spotify?
Voll gerne. Ja? Ja, richtig gerne.
Wir hören einmal in den Song rein. Schreib dir dein Notizzettel, schick Standort von der Clubadresse. Fünf Freunde, die für einen Abend ihren ganzen Schmerz vergessen. Exen noch das letzte Bier vorher noch die Kumpel fürs Outfit frieren. Ich hab dir das Hemd geknöpft und mir schnell meinen Kopf rasiert. Haust ab, wenn wir durch die Tür sind. Nein, ich nehm's dir nicht übel. Aber sag mir doch, dass du da nie mehr wiederkommst. Ich schrei deinen Namen, Digga, und ruf dich 20 Mal an. Hör dein Telefon im Nebenraum klingen. Lauf bis in die höchste Etage, obwohl du nicht da bist. Von der Feuertreppe reicht nicht zum Himmel. Wie alles plötzlich kleiner wird, wenn deine Freunde vor dir sterben. Denn ich lass dich so vermissen. Die Name auf der Oberlippe, sag mir nicht, du bist okay. Cause you're living on the edge. Haust ab, wenn wir durch die Tür sind. Nein, ich nehm's dir nicht übel. Aber sag mir doch, dass du da nie mehr wiederkommst. Ich schrei deinen Namen, Digga. Ich mal an, hör dein Telefon im Nebenraum klingeln. Lauf bis in die höchste Etage, obwohl du nicht da bist. Von der Feuertreppe reicht nicht zum Himmel. Und jetzt, wo du nicht mehr da bist, bleiben mir so viele Fragen. Warum dich grad zu hassen, fehlst du mir zu sehr. Und jetzt, wo du nicht mehr da bist, bleiben mir so viele Fragen. Um mich grad zu hassen, fehlst du mir zu sehr, fehlst du mir zu sehr.
Holy Jesus, das ist auch... Ah, oh mein Gott, es war so hart, als ich den geschrieben habe. Ich durfte Support spielen bei Antje Schumacher und dann wollte ich den mit ins Set nehmen und ich musste den wirklich... Ich musste den so oft in der Probe singen, dass ich nicht mehr weine. Ich musste so richtig abstumpfen irgendwie, kind of, damit ich das irgendwie packe, den zu singen. Aber es hat nicht geholfen. Ich habe auf der Bühne trotzdem geweint, egal. Oh mein Gott.
Ach, hast du mal die Taschentücher?
Oh nein, los! I'm so sorry. Oh, ich hör den gar nicht mehr so oft. Und der kriegt mich immer noch tatsächlich, also, oh mein Gott.
Ich leg dir noch eins hin, ja. Ich leg dir noch den Rest hin, ich leg mir auch noch eins hin, dann kriegst du den Rest.
Danke. Oh, ich fand ihn sehr schön, falls man sich gemerkt hat.
Oh Mann, das bedeutet mir sehr viel. Ach,
nee, ich bin ganz nah am Wasser gebaut, sehr unpraktisch für eine Sternbegleiterin. Ich sitze auch manchmal wirklich sehr lange mit den Menschen, die ich begleite und verheulen einfach.
Wirklich? Manchmal. Boah, ich glaube, das ist so healing. Also wenn man so jemand hat, der das so voll fühlt und checkt, und das ist voll schön. Mir würde das richtig viel geben. Wirklich.
Ich mache das auch sehr gern, muss ich sagen.
Der Song ist amazing. Wie hat das Umfeld von deinem verstorbenen Freund drauf reagiert?
Ich hatte halt mit meinem alten Umfeld keinen Kontakt mehr, außer mit diesem einen Freund, mit dem ich dann auch zusammen getrauert habe. Ich habe ihm zuerst den Song gezeigt, um auch zu schauen, was er davon denkt. Und er war so, boah krass, du beschreibst ihn so dolle. Und das ist wirklich so ein Piece, was für immer bleiben könnte. Und was Leuten die ihn kennen, wahrscheinlich auch so richtig viel so geben kann, irgendwie, wenn man das so über ihn hört. Und es gab tatsächlich eine Person, die das nicht gefühlt hat. Wir kennen uns nicht so wirklich. Also sie war die dann beste Freundin von ihm. Und ich glaube, sie hatte das Gefühl, dass ich ihn gar nicht wirklich kennen würde oder so. Aber wir haben uns einfach in zwei verschiedenen Zeiten gekannt. Aber so von den ganzen anderen Leuten von früher, also mit denen ich dann noch, also mit denen ich damals zu tun hatte, die fanden das alle ziemlich, ziemlich cool. Und es hat mich sehr gefreut.
Voll schön.
Das war richtig schön. Ich glaube generell so Journaling und sowas, das hilft richtig krass. Also so wenn man so in sein Tagebuch schreibt, einfach alles aufschreiben oder einen Song schreibt, ich glaube, das ist krass, dass das krass helfen kann. Hast du damit auch Erfahrung gemacht, dass man so seine Gedanken, Gefühle einfach mal so aufschreibt?
Ja, es hilft sehr vieles und das auf jeden Fall. Ich glaube, wenn Menschen mich fragen, ja, wie gehe ich mit Trauer um? Hast du da irgendwelche Tools oder so?
Ja.
Dann, also ich verweise nicht wirklich auf so 3-4 Tools oder so, die irgendwie gut wären. Es gibt einfach ein paar Prinzipien, die ich Menschen mitgebe, damit sie daraufhin ihre eigenen Tools kreieren. Und das kann auch sein, ne? Also Journaling, Meditation manchmal auch, aber manchen ist das zu viel. Das sind so die Klassiker, ne?
Okay.
Aber was ich generell empfehle ist, dass dieses, also vor allem wenn man einen Menschen verloren hat, ein Mensch, der einem lieb war, ist es gut, tatsächlich eher in Kontakt zu bleiben. Also dieses, ich muss loslassen, wir müssen diese Person loslassen, das ist tatsächlich nicht besonders hilfreich. Und wenn man sich die ganzen Kulturen anguckt, wie sie das leben, die bleiben mit ihren Toten in Kontakt.
Darf ich nur ganz kurz eine Sache reinschmeißen? Nämlich die zweite These, wer lange trauert, gilt als schwach. Weil das ja genau dazu passt eigentlich. Dass in Deutschland einem so vermittelt wird, du musst so schnell wie möglich damit abschließen.
Absolut.
Aber offenbar ist das ja nicht der gesündere Weg. Bitte carry on, ich wollte es nur einmal reingeschmissen haben.
Also genau, gilt als schwach, würde ich zustimmen. Ist aber nicht so. Das Ding ist ja, ich meine, ich weiß, es ist so super PC zu sagen, oh, nur jeder trauert auf seine eigene Art. Und es gibt mehrere Arten und Wege zu trauern, aber es stimmt tatsächlich. Und wir wissen einfach nicht, was in der Komplexität in der Beziehung noch mit drin war, was vielleicht auch noch mit aufgearbeitet werden muss, welche Ressourcen die Person hat, das aufzuarbeiten.
Oh, das stimmt, ja.
Wie lange sie noch im Funktionsmodus sein musste.
Hm.
Also diese ganzen Faktoren beeinflussen die Länge des Trauerns und ich meine, man kann auch sagen, dass man eigentlich ein Leben lang trauert. Es verändert sich, aber es, ja, unter Umständen doch sehr lange.
Ja, würde ich so unterschreiben.
Wer lange trauert, gilt als schwach?
Nein, auf gar keinen Fall. Also ich meine, das wird dir auf jeden Fall vermittelt, 100%. Aber auf gar keinen Fall ist man schwach, wenn man lange trauert. Auf gar keinen Fall. Und es ist voll normal und jeder braucht unterschiedlich lange, wie du auch schon gesagt hast. Und wer das wirklich sagt, Red Flag, wirklich. Also wer sagt, du bist schwach, wenn du lange trauerst, nein, nein, nicht gut.
Ja, ich würde sagen, davor ist es vielleicht auch schon gut, sich mit dem Thema zu befassen. Ne? Wie reagiere ich auf die Emotion Trauer? Was kommt in mir hoch? Wie gehe ich damit um? Gut, wenn es aber dann, keine Ahnung, ein Todesfall akut eintritt, was mache ich dann? Ich glaube, da ist jeder Mensch ein bisschen anders. Manche haben eher das Gefühl, sie müssen etwas tun, also dass ihr Nervensystem eher aktiviert wird, mehr Energie reinkommt, ja auch so eine Stressreaktion auch und diesen Menschen kann es helfen, etwas zu tun und auch etwas für die Person vielleicht zu tun. Oft hilft es gegen ein Gefühl von Ohnmacht, vor allem wenn eine Person irgendwie nicht so schönen Umständen gestorben ist, dass wir dann das Gefühl haben, ich war nicht da, ich konnte überhaupt nichts machen. Und was gegen diese Ohnmacht hilft, ist vielleicht einfach danach etwas für die Person zu tun. Und da halt ein bisschen drauf achten, wie merke ich, wie reagiert mein Körper, mein Nervensystem, meine Emotionen gerade drauf. Habe ich das Gefühl, ich muss das irgendwie loswerden, vielleicht was rausschreien, niederschreiben, was auch immer. Und dann gibt es natürlich auch so ein bisschen das Gegenteil, dass wir weniger Energie haben. Dass wir vielleicht auch etwas dissoziiert sind oder vielleicht einfach für uns im ruhigeren Bereich einfach Dinge sortieren müssen. Und das ist auch in Ordnung. Und ich glaube, solange das nicht in so ein, eine ganz krasse Isoliertheit geht. Also ich sage nicht, dass wir alles mit allen immer machen müssen und dass das irgendwie der beste Weg ist. Aber da einfach eine gute Balance finden zwischen was brauche ich, wann gehe ich auf andere zu, wann tut es mir gut, etwas zu tun, wann muss ich zurückschrauben und mich erholen.
weil das wäre so die letzte These gewesen, dass es, ich spreche jetzt gerade über Deutschland und die deutsche Gesellschaft oder Kultur, dass es hier kein so angemessenes Ritual gibt, mit Trauer umzugehen und deswegen auch viele in ihrer Trauer isolierter sind oder isoliert werden.
Würde ich nicht ganz zustimmen. Ich glaube, auch in Deutschland gibt es Rituale. Und ich denke, ne, so gläubige Menschen haben vielleicht zu gewissen Ritualen mehr Zugang. Andere schaffen sich ihre eigenen Rituale. Also ich weiß, im queeren Bereich, wo zum Beispiel das Verhältnis zur Religion auch manchmal so ein bisschen zwiegespalten ist, dass eigene Rituale erfunden und durchgeführt werden.
Was gibt's da so?
Also zum Beispiel bei so alternativen Bestattungsunternehmen kann man wirklich auch ja die Feier wirklich ganz individuell gestalten. Also das muss nicht irgendwie, ne, wir gehen zur Kirche mit dem Sarg und dann kommt's in die Erde und dann erstmal Kaffee und Kuchen. Also dass das sehr vielfältig sein kann. Das ist aber ja nicht die Norm. Aber ich glaube schon, dass wir einfach, dass es eher ein Symptom ist der zunehmenden Isoliertheit, diesem, ich darf so minderwertige Gefühle nicht zulassen. Ich muss schnell funktionsfähig sein und ich sollte damit auch alleine fertig werden. Mhm. Ich glaube, das in Kombination, das ist gesellschaftlich weit verbreitet. Es gibt Ausnahmen auf jeden Fall, aber das hilft uns jetzt nicht unbedingt in der Hinsicht.
In diesem ganzen Themenkomplex, davor, mittendrin, danach, stellt sich mir dann immer so die Frage, okay, was kann ich konkret tun? Also einerseits zum Beispiel im Vorlauf, weil man weiß ja, jeder Mensch wird irgendwann zu diesem Moment kommen, wo man einen Trauerfall hat, weil so ist das Leben, ist halt sehr vergänglich. Mhm. Also wie kann ich mich vielleicht selber darauf vorbereiten, aber auch welche Gespräche kann ich vorher führen, um dann nicht diesen, oh scheiße, jetzt zu spät, Moment zu haben. Und das sind ja auch so Sachen, ich meine, wir sind ja auch noch recht jung, so man denkt nicht so viel drüber nach und auf einmal ist es zu spät, dann hat man die Gespräche halt nicht geführt. Mhm. Ich habe ironischerweise letztens mit meiner Freundin drüber geredet, wenn wir sterben sollten, wie wir begraben werden wollen. Mhm. Aber das ist, ist auch so random, wir sind so am Anfang und Mitte 20, ich habe mich jetzt einfach als Mitte 20 eingeschätzt. Und ich meinte so, ich will in Palästina begraben werden. So wie und wo ich da, wie ich da lande, ist dann nicht mein Problem. da müssen halt andere sich drum kümmern. Aber ich will das, so, das wäre mir wichtig. Ich will nicht in irgendeinem Friedhof in Deutschland begraben werden, mit dem ich nichts zu tun habe.
Ja, das fühle ich. Das habe ich auch immer gesagt. Ich will auf gar keinen Fall auf einen Friedhof, weil das ist auch gar nicht meine Art zu trauern.
So.
Ich hasse das. Ich war nie wirklich bei meinem Dad auf dem Friedhof. Ich war nie wirklich bei Jonas auf dem Friedhof. Das ist nicht meine Art zu trauern. Lieber zünde ich eine Kerze zu Hause an und denk so in einem safen, cozy Rahmen an die Person und traue um die Person, als auf den Friedhof zu gehen. Ich fühle das gar nicht. Ich finde das ganz schlimm. Ich habe auch immer gesagt, ich würde am liebsten irgendwie ins Meer oder in den Wald oder so gestreut werden oder sowas.
Also Krematorium. Erstmal.
Achso, erstmal so, Krematorium ist.
Muss man da nicht, da wird man doch verbrannt.
Fire. Mhm.
Ja. Ja, wenn du zerstreut werden willst, musst du ja.
Ja, auf jeden Fall. Also oh mein Gott, ich habe so eine weirde Angst. Ich glaube, die haben ein paar Leute, dass wenn man tot ist und dann unter der Erde und dann im Sarg und dass man dann vielleicht wieder wach wird oder so.
Oh Gott, so lebendig begraben werden. Dafür hätte ich auch Angst.
Ja, wirklich. Und deswegen auf jeden Fall Krematorium und dann ins Meer oder in die Natur, in den Wald. Das finde ich schöner irgendwie. Und dann sollen die Leute Kerzchen anzünden oder so.
Aber hast du diese Gespräche schon geführt, dass diejenigen Leute dann Bescheid wüssten?
Ja, habe ich auch schon gemacht tatsächlich. Also richtig krass, dass man das irgendwie schon so jung irgendwie macht und darüber redet.
Also ich persönlich finde es super. Ich glaube aber auch nicht, also wir müssen nicht alles vom Anfang an irgendwie durchtakten. Wir müssen da nicht irgendwie, keine Ahnung, 1000 Formulare und pipapo. Also es ist in gewisser Hinsicht sinnvoll. Und zwar dann, wenn wir uns überlegen, was wäre so der Verlauf von Dingen, die passieren würden, wenn ich jetzt sterben würde und mein Umfeld damit konfrontiert ist. Was würden die machen? Was würde der Staatsapparat sagen, was gemacht werden muss? Was würde die Religion sagen? Was würde Familie sagen? Und wenn wir das Gefühl haben, ich bin mit dem, so wie das laufen würde, nicht ganz fein, weil, keine Ahnung, zu viel auf die Familie zukommt oder sie nicht das machen würden, was ich möchte oder was weiß ich, da macht es Sinn, vielleicht dann die Gespräche zu führen, Dinge auch zu verschriftlichen. Es ist quasi auch für viele Angehörige einfach oft eine Erleichterung zu wissen, was hätte die Person gewollt.
Mhm.
Und wenn es sowas ist wie eine Überführung in ein anderes Land, da lohnt es sich auch nochmal genau zu gucken. Weil wenn die Trauernden dann gerade einen Verlust erlebt haben und dann auch noch eine Überführung organisieren müssen, das ist vielleicht ein bisschen viel. Und wenn man das den Liebsten nicht antun möchte, kann man gucken, dass man sich vorher irgendwie informiert. Also ich möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, dass es irgendwie den guten oder richtigen Weg gibt, das zu tun. Also theoretisch kannst du es auch einfach so lassen und gucken, ja, nach mir die Sintflut, ne? You got the problem, not me. Aber es ist halt einfach die Frage, wie man es irgendwie regeln möchte. Aber ich habe die Erfahrung auch gemacht, wie es auch passiert, irgendwie klappt das schon. Also wir finden auch alle im Tod irgendwie auf die andere Seite.
Du hast gesagt, man ist nicht mehr da, zumindest körperlich nicht mehr oder so hast du gesagt.
Ja.
Was glaubt ihr, was passiert? Also so mit der...
Der Seele?
Mhm. Ja.
Also ich glaube an das Leben danach. Mhm. Ich bin halt Moslem, so das wäre jetzt... Wäre jetzt komisch, wenn ich nicht sagen würde. Ich glaube an das Leben danach und dann gibt es ein Leben danach. Je nachdem, wie Gott das dann entscheidet, weiß nicht, bist du im Himmel halt.
Mhm.
Und das ist ja, deswegen, auf der einen Seite fühlt sich das immer so sehr schwer an, über den Tod im Diesseits zu reden. Und gleichzeitig, wenn man aber gläubig ist, und ich bin es jetzt, und ist ja jedem selbst überlassen, ich gehe davon aus, dass meine Liebsten dann in den Himmel kommen. Das ist ja quasi so next best thing, so wo du hinkommen kannst, oder sogar noch besser als im Diesseits irgendwie zu leben. Und deswegen ist es eigentlich so, es fühlt sich schwer, also auf der einen Seite schwer an, aber vielleicht ist das auch dann wie so ein Coping-Mechanism, dass man sich einfach so mit dem Gedanken abfindet und sagt, okay, dann kommt die Person halt jetzt in den Himmel und dann ist das auch schön. Also das dann versucht man so einen schönen Twist darin zu finden.
Klar, gibt einem auch so Hoffnung und so.
Gibt einem dann so Hoffnung und ich bin auch so, ich sage auch immer, so wie du gerade gesagt hast, man ist zwar körperlich nicht mehr da, aber so in der Essenz lebt der Geist irgendwie weiter. Das ist meine Sichtweise.
Das ist auch meine Sichtweise ein Stück weit. Also ich glaube, genauso wie wir, also unser physisches Material sich dann zersetzt und Teil der Bäume und der Erde wird, ich glaube, so zersetzt sich auch unsere Energie, Seele, Geist, was auch immer da ist. Ich persönlich glaube nicht, dass wir in derselben Form, wie wir dieses Ich gerade hier haben, auch im Jenseits haben. Ich glaube, dass die Energie sich irgendwie ja auch verteilt und einfach anders wieder zusammensetzt.
Voll schön.
Das ist meine Theorie.
Wie ist es bei dir?
Zwiegespalten. Also, ich bin katholisch aufgewachsen und da gibt es ja so dieses Fegefeuer, Hölle, Himmel und sowas und du kommst, ich glaube, relativ schnell in die Hölle in der katholischen Kirche.
Ja, im Islam auch.
Und es hat mir das irgendwie ein bisschen kaputt gemacht und deswegen habe ich mir irgendwie sowas Eigenes so gedacht und zum Beispiel, meine Mama hat das auch manchmal gesagt, dass wenn unsere Liebsten sterben, dass sie dann so als Schutzengel über uns wachen und das kann ich mir super gut vorstellen und ich stelle mir das auch sehr, sehr gern vor, dass mein Dad zum Beispiel so immer mal guckt, wenn ich so in einem Auto sitze auf der Autobahn, dass er so seine Hand über mich hält und sowas. Kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ja. Voll schön. Das ist ja so die Liebsten, die vor uns gegangen sind, noch so in so einer schönen Erinnerung aufbewahren. Ich glaube, dass das hilft. Falls jetzt da Leute sind oder auch wir selber, wenn man nochmal drüber nachdenken will, die Hilfe suchen. Wo findet man Hilfe? Also sind das so, weiß ich nicht, Trauerzirkel, gerade vielleicht für Leute, die jetzt nicht jemanden haben, mit denen sie über diese Gefühle sprechen können.
Also es gibt einige Trauergruppen in Berlin. Also ich glaube, das lohnt sich schon, weil oft kann man sonst die Erfahrung machen, dass andere Menschen im Umfeld vielleicht nicht so mitgehen können. Ne? Warum trauerst du immer noch? Es ist schon Monate, Jahre her. Mhm. Und das können Menschen, die mittrauen, einfach ganz anders nachvollziehen und verstehen. Also ich glaube, das lohnt sich. Also da vielleicht nicht unbedingt immer alles isoliert zu machen. Bei Sachen wie Sterbebegleitung, das ist in Deutschland ein Ehrenamt, da kann man Hospizdienste anrufen, kontaktieren und fragen.
Und was mir noch geholfen hat, Therapie. Meine Therapeutin, die hat mich aufgefangen, die Maus, wirklich. Weiß ich nicht, ob ich das so gut hingekriegt hätte. Also kann ich auch auf jeden Fall empfehlen, dass man da dann nicht so komplett allein ist.
Boah, ich hatte nicht gedacht, dass wir mal eine Folge machen, wo alle drei Leute heulen. wir haben es trotzdem irgendwie hinbekommen. Danke euch für eure Zeit, für eure Geschichten, für eure Ehrlichkeit.
Vielen Dank.
Streamt die Songs, Marisabel.
Dankeschön.
Kann man bei dir auch was promoten?
Ja, tatsächlich. Ich habe ein offenes Gesprächsangebot über Tod und Sterben, das ich mit einer Freundin zusammen mache. Das nennt sich Café Totentanz, Gespräch über den Tod, das ist in Berlin.
Wow.
Und ansonsten, also ich mache buntes Querbeet, also meine Website ist amplified-humanity.com.
Verlinken wir euch unten in der Beschreibung.
Yes.
Gerne.
Voll gut.
Cool.
Also ja, schaut da auf jeden Fall vorbei. Ich glaube, es ist super wertvoll, damit wir dieses Thema wirklich so ein bisschen enttabuisieren und weil es ist für alle relevant und es ist Quatsch, dass das so nebenbei läuft und wir alle so tun, als ob es nicht vorkommt, dann sind wir alle überrascht davon und gehen irgendwie so halb dran zugrunde.
Ja.
Deswegen, wenn die Folge euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da, gerne abonnieren, gerne 5 Sterne auf Spotify und bis nächste Woche bei Was würde Baba sagen?
Tschüss.
Moderation und Redaktion, Marcelo Borkia, Franziska Wachholz. Das Ganze wird produziert von Kanak Film, Yelda Türkmen, Markus Heidmeier und abgenommen wird vom RBB, Klaus Schwartau und Polo Türk und das Ganze ist ein Funkformat.